euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
Ich liebe das Video, das ist so gut. Das müssen wir jeden Sonntag haben, das Video. Fantastisch, für jede Serie ein neues Video. Hey, Guards, wir sind in der Serie Guards, genau. Heute schließen wir ab. Und ich bin begeistert ab dieser Serie. Nicht, weil ich die entwickelt habe oder so, aber Selbstlob stinkt, ich weiß. Sorry, fangen wir nochmal an. Ich finde die Serie fantastisch, weil in dieser Serie schauen wir das Zentrum eigentlich an vom Evangelium. Weil im 21. Jahrhundert und im Verlauf der Kirchengeschichte ist das oft verloren gegangen und vergessen gegangen, was eigentlich das Zentrum des Evangeliums ist, wenn wir das Neue Testament anschauen. Oder? Für die ersten Christen war es nicht gewesen, also es war auch gewesen, aber nicht das Zentrum. Oder? Es war nicht gewesen, hey, Jesus ist im Fall für dich am Kreuz gestorben, weil er dich liebt und weil er dir will vergeben und wenn du an ihn glaubst, kommst du in den Himmel. Natürlich gehört das dazu, versteht mich nicht falsch, ich korrigiere es, ich komme gerade nachher zum Punkt. Es war auch nicht gewesen, hey, durch Jesus hast du Zugang zu dieser himmlischen Realität, dass du durch dich Wunder passieren und du eine neue spirituelle Erfahrung kannst machen. Es gehört alles dazu, aber für die ersten Christen war das Evangelium im Zentrum zuerst gewesen, Jesus ist Herr. Jesus ist König und Chef von dieser Welt. Das war das Zentrum von dieser Botschaft. Weil das hat es, verstehst du, wenn es so eine Konnotation dran, hey, Gott liebt dich, Jesus liebt dich, er vergibt dir für alles, es gehört dazu und ist richtig. Aber es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen die Schlagseite, dass man sagen kann, hey, im Fall, das ist die Botschaft, das Evangelium, er liebt dich, er hat dir vergeben und alles. Und wenn das für dich stimmt, wenn dir das passt, wenn es dir angenehm ist, dann nimm es an und wenn nicht, dann lehn es ab. Aber Jesus ist Herr. Ist nicht einfach ein Vorschlag, sondern ist eine Proklamation, ein Ausrufen von einer neuen Tatsache, von einem Machtwechsel, der stattgefunden hat. Es ist niemand anders König, sondern Jesus ist König. Wenn jetzt der Paulus zum Beispiel durch die Stadt gereist ist vom Römischen Reich, ist er nicht umgegangen und hat gesagt, hey, wenn dir das passt, dann Jesus liebt dich, kannst du es annehmen, das ist eine mega schöne Botschaft. Sondern er ist umgegangen und hat so etwas gesagt wie, am Kreuz hat Jesus die dunklen Macht und Gewalten dieser Welt besiegt und am dritten Tag hat Gott Jesus auferweckt und jetzt ist Jesus König und niemand von den anderen. Kolosser 2, Vers 15, schreibt der Paulus, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Denn durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und er hat weiter gesagt, und das sehen wir in seinen Briefen und Predigten in der Apostelgeschichte, weil Jesus die Götter jetzt besiegt hat am Kreuz, kannst du frei werden von ihnen. Weil er sie besiegt hat, kannst du einen Herrschaftswechsel vorziehen. Du kannst in einen neuen Herrschaftsbereich übertreten, ins Reich von Gott. Du bist frei von den Klauen und Ansprüchen dieser Götter. Und natürlich, auch wenn du dich vielleicht selber in die Abhängigkeit manövriert hast, durch deine Fehler, durch deine Entscheidungen, Gott liebt dich, Gott vergibt dir und du kannst einen neuen Start haben. Das gehört dazu, Liebe. Aber wir mögen den Part von der Liebe und von der Vergebung, und ich ja auch, oder? Und es ist ja auch das Zentrum, es ist ja auch wichtig, oder? Vom Evangelium. Aber verstehst du, wenn du möchtest frei werden von den Klauen von diesen Göttern, die sie über unserem Leben haben, musst du schon den Herrschaftswechsel vollziehen. Das heisst, du musst dich abwenden von ihnen, ihnen absagen und Jesus dich hinwenden. Die Bibel nennt das Umkehr. Römer 10, Vers 9, berühmter Vers, den wir alle kennen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus
dein Freund ist, dein Retter und Helfer ist. Nein, es steht nicht da, sondern du bekennst, dass er dein Herr ist, dein Chef, dein Boss, dein König. Und du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wir mögen, dass Jesus unser Freund ist und unser Retter und der, der uns liebt, oder? Und, aber es ist weniger populär geworden jetzt im 21. Jahrhundert, zu sagen, hey, Jesus ist im Fall auch König und Herrscher von deinem Leben. Und er fordert nicht nur, ein gutes, dass du dich gut fühlst gegenüber ihm gegenüber, sondern er fordert auch Loyalität und Gehorsam. Verstehst du, wenn du damals bekannt hast, Jesus ist Herr, ist das nicht eine ungefährliche Aussage, weil du hast mit dem impliziert, der Typ hier in Rom, der Cäsar, ist es nicht. Du hast auch gesagt, der Mammon Gitz regiert nicht die Welt, sondern Grosszügigkeit. Und du hast gesagt, auch der Mars regiert nicht, der Kriegsgott. Nicht Gewalt, sondern selbst aufopfernde Liebe. Und als Christ hat das bedeutet, du sagst denen nicht mehr, du gibst Opfer denen nicht mehr, sondern wendest dich ab und folgst jetzt Jesus nach. Und heute reden wir über über die hübsche Frau, über die Aphrodite. Über die Aphrodite. Die griechische Göttin von der Liebe, von der Schönheit und von der sinnlichen Begierde. Und ich habe ein Viertel mitgebracht. Und es ist nicht ganz jugendfrei, aber ich dachte, ich zeige euch das Viertel von der Göttin von der sinnlichen Begierde. Ist okay, wenn ich es zeige? Ja? Also gut. Nein, das war ein Witz. Natürlich ist das nicht die Aphrodite. Das ist. Jemand anderes. Aphrodite steht nicht nur für Liebe und für Schönheit, sondern auch für Fruchtbarkeit und Sexualität. Und im ganzen Römischen Reich, eigentlich in allen Städten, hat man sie verehrt, hat man ihre Heiligtümer geweiht. Oder? Und zum Beispiel haben junge Frauen vor ihrer Hochzeit ihre geopfert und haben sie verehrt, um von ihr sexuelles Verlangen Verführungskunst, sexuelles Vermögen und Fruchtbarkeit zu bekommen. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen und habe mich ein bisschen informiert über die Mythologie von der Aphrodite. Es ist interessant, wie das Ganze entstanden ist. Das ist unglaublich. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Die Mythologie erzählt von der Entstehung von der Welt und der Urschöpfer in der griechischen Mythologie, der Uranos. Der hat seine Mutter geheiratet. Ich weiß, es ist komisch. Und er hat ganz viele Kinder mit ihr gezeugt. Und er hat aber seine Kinder gehasst und eingesperrt. Das ist so die Entstehungsgeschichte, oder? Und der eine Sohn vom Uranos, der Kronos, der Gott von der Zeit, hat sich rächen an seinem Vater, weil er eingesperrt wird. Und was machst du, wenn du dich an deinem Vater rächen willst? Du schnittst ihm den Hoden ab. Und das hat er genau gemacht. Er hat seinem Vater den Hoden abgeschnitten. Ich habe auch noch ein Bild von dem mitgebracht, genau. Und das ist... Du fragst dich jetzt, wieso erzähle ich dir die Geschichte, oder? Das ist eine gute Frage. Aphrodite kommt vom Wort Aphros. Und das bedeutet auf Deutsch Schaum. Willst du wissen, von wo das Wort, wieso man das sagt? Wieso? Die Story ist, dass der Kronos dem Vater Uranos die Hoden abgeschnitten hat und sie ins Meer geworfen hat. Und die Hoden sind ins Meer gefallen und das Blut und das Sperma hat sich vermischt mit den Wellen. Und aus dem Schaum raus, Aphros, ist Aphrodite entstanden. Das ist so, so wird der Entstehungsmythos von der griechischen Mythologie abgeschlossen. So schließt sich die Schöpfung ab, oder? Göttin von der Fruchtbarkeit. Und das ist schon spannend, weil dort wird etwas vermittelt, ein gewisses Weltbild, wo du denkst, was hat es mit uns? Das ist sehr prägend für heute. Die Lebenskraft stammt aus dem Hoden, könnte man sagen. Okay, Moment, Pause. Grundlage fürs Leben allgemein, für Fortpflanzung, für Fruchtbarkeit, besteht im Drang nach Sex. Der Sigmund Freud, viel später, im 20. Jahrhundert, Tiefenpsychologe, hat etwas Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, die erotischen Impulse vom Mensch sind wie eine Lebenskraft. Lebenskraft, so das Lustprinzip. Und das Gedankengut von Freud ist bis heute in unserer Welt sehr prägend für unsere Gesellschaft, wie wir über Sexualität denken. Es ist eine Lebenskraft. Sexualität ist eine Kraft, die das Leben bedingt. Und dieser Kraft darfst du auf keinen Fall widerstehen. Auf keinen Fall. Weil wenn du dieser Kraft und diesen Impuls widerstehst, ist es nicht authentisch und es ist falsch. Und genau so geht es weiter in der Story von der Aphrodite. Sie hat mit einem Gott auf dem Olymp nach dem anderen eine Affäre. Und alle wollen Sex mit ihr haben, weil sie so wunderschön ist. Nicht der Zeus irgendwann genug und verheiratet sie mit dem hässlichsten Gott vom Olymp, dem Hephaistos, dem Gott der Schmiedekünste. Und der Hephaistos denkt, komm, ich schmiede ihr einen Gürtel, so einen goldigen Zaubergürtel, mit dem sie Macht hat, jeden Mann zu verführen. Und ich dachte, was für ein doofer Ehemann, oder? Auf jeden Fall schenkt er ihr das. Und Aphrodite hat eine Affäre mit dem anderen, mit jedem Gott. Vor allem mit dem Kriegsgott Ares geht sie regelmäßig ins Bett. Und die Griechen haben dort schon etwas verstanden. Weil grenzenlos ausgelebte Sexualität verbindet sich meistens mit Gewalt und Krieg. Sie hat eine Affäre mit dem Kriegsgott Ares. Oder? Und der Mann Hephaistos bekommt das mit, rastet aus. Er schmiedet ein durchsichtiges Kupfernetz und fesselt sie auf dem Bett im Akt. Holt alle Götter hinzu und sie lachen sie aus oder sie stellt sie bloß. Und so funktioniert die Aphrodite. Sie verspricht dir das erfüllte Leben, wenn du deiner Lust nachgehst. Aber was oft passiert, nebst dem, dass viele Kinder entstehen, was bei der Aphrodite passiert ist, ist Scham, Hass, Krieg und Gewalt. Der Gürtel, sagt man, war der Auslöser für den Trojanischen Krieg. Oder? Der eine hat sich in die andere verliebt, weil der Gürtel gehabt hat, dann hat es einen Riesenkrieg. Okay. Und die Griechen haben das verstanden. Aber es ist noch krass, heute dröhnt die Parole von der Aphrodite durch alle Kanäle, die es überhaupt gibt. Medien, 20 Minuten, Werbeplakat, Netflix. So die Parole, ich habe die so mal zusammengefasst, von der Aphrodite. Ein vollwertiges Leben gibt es nur dann, wenn du deine Sexualität aktiv, ungehindert und deinen eigenen Präferenzen entsprechend darfst ausleben. Du hast das Recht, Sex zu haben, mit wem du willst, wenn du willst, wie du willst und wo du willst. Das wird dir überall verkauft und probiert klar zu machen. Wird dir klar gemacht von der Gesellschaft. Und es ist irgendwie spannend, weil in unserer Gesellschaft heute findet sich ein Paradox. Wir haben auf der einen Seite die MeToo-Bewegung, die um den Harvey Weinstein entstanden ist, oder weil er übergriffig war zu hunderten Frauen oder was auch immer. Und es ist eine Sensibilisierung gegenüber dem. Und was ich gut finde, oder? Und auf der anderen Seite haben wir aber irgendwie die Lebenskraft, wo wir sagen, dass die Lust in unserem Leben, wo dir niemand reinreden. Wenn du dort jemand reinredet, wirst du aggressiv und das ist Privatsphäre und ich lebe meine Lust aus, wie ich will. Aber das eine vielleicht der Grund ist, wieso es überhaupt diese Bewegung braucht, sehen wir irgendwie nicht, oder? Das ist ein Paradox. Die Lüge von dieser Aphrodite, dass du ein erfülltes Leben kannst haben, wenn du deiner Lust nachgehst, wird von Millionen von Menschen geglaubt heute auf dem Planeten und haltet Millionen von Menschen gefangen. Und die Auswirkungen sind katastrophal für unsere Welt. Wir in unserer westlichen Welt, so aufgeklärten westlichen Welt, wir denken, es gibt ja keinen Gott und es ist alles gut. Aber verstehst du, die Bibel, wenn sie darüber redet, über Götter und so, sagt sie, wenn du einen Gott anbetest, wirst du einen erstens so wie er oder sie. Und zweitens, Götter verlangen immer Opfer. Immer Opfer und meistens Menschenopfer. Wie viele Millionen von Kindern, geboren und tatsächlich ungeboren, sind auf dem Altar von der Aphrodite geopfert worden. Weil ihnen eine sichere Erziehung und Aufwachsen verhindert worden ist, weil die Eltern den Impuls, erotischen Impuls haben müssen nachsäckeln. Wie viele Millionen Kinder sind auf dem Altar von der Aphrodite geopfert worden, geboren und ungeboren? Weil die Aphrodite meint, sie ist König von dieser Welt. Wir leben in einer Gesellschaft von MeToo, Sensibilisierung, aber in einer Gesellschaft, wo Pornokonsum und der Gang ins Puff wie normal geworden ist. Es ist gar nicht so verpönt. Das ist halt meine Lust, wenn ich sie will befriedigen und niemand redet mehr drin. Gleichzeitig hat die Anzahl von Scheidungen in den letzten Jahrzehnten, ich rede nicht von diesem Jahrzehnt, aber in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen. Ich frage mich, hat das einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht, ich bin dem nicht auf den Grund gegangen, aber ich könnte es mir vorstellen. 35% vom ganzen Internet-Datenvolumen sind Pornos. 35%. Das Durchschnittsalter in Deutschland, wo ein Kind zum ersten Mal mit einem Porno in Kontakt kommt, ist mit 11. Kinderpornografie im Netz nimmt rasant zu. Vielleicht denkst du jetzt, beruhig dich mal da vorne. Wieso musst du da so polemisieren? Vielleicht denkst du, Scheidungen, Pornografie, ein paar Abtreibungen, Prostitution, das ist alles nicht so schlimm. Wenn du das denkst, dann möchte ich dich ermutigen, ein Buch zu lesen von Thomas Schirmacher. Die Rückkehr der Sklaverei, er redet über Menschenhandel. Es ist ein ganz kleines Buch, hast du in 2 Stunden durchgelesen und ich habe es überflogen in der Predigtvorbereitung. Du hast es schnell gelesen, aber das bleibt dir für den Rest von deinem Leben, wenn du das lesest. Hast du gewusst, dass Menschenhandel der schnellst wachsende und grösste kriminelle Wirtschaftszweig ist auf diesem Planeten? Man schätzt, dass über 150 Milliarden US-Dollar jährlich mit dem umgesetzt wird. Und rund 80% von Menschenhandel hat mit Zwangsprostitution zu tun. Zwangsprostitution, das andere ist Zwangsarbeit und so weiter und Organausschlachtungen und so Zeug. Aber 80% hat mit Zwangsprostitution zu tun. Was muss man sich unter Zwangsprostitution vorstellen? Junge Frauen aus ärmeren Teilen von dieser Welt wird eine verheißungsvolle Zukunft im Westen meistens versprochen. Eine Modelkarriere oder was. Und übrigens auch immer mehr Männer und Kinder, oder? Rasant am Aufgehen. Wird eine verheißungsvolle Zukunft versprochen. Sie kommen in die Schweiz und da nimmt man, oder in die Schweiz zum Beispiel, oder irgendwo auf dieser Welt, und dort nimmt man ihre Pässe weg, ihre Papiere weg. Und sie werden zuerst mal von Dutzenden Männern tagelang vergewaltigt. Und sie werden geschlagen, bis das der Wille gebrochen ist von diesen Menschen. Und dann müssen sie sich zwangsprostituieren und vielleicht 15 Kunden pro Tag über sich ergehen lassen. Und das Problem ist, die Frauen können oft Sprache nicht in dort, wo sie sind. Und wenn die Polizei etwas mitbekommt, dann nimmt man einfach einen Bus und fährt weiter in ein anderes Land. Die Organisationen sind so vernetzt und das ist so korrupt, dass es so gut funktioniert. Und das Problem ist, man droht diesen Frauen, wenn sie abhauen oder zur Polizei gehen, bringt man ihre Familie im Heimatland um. Hast du gewusst, dass es heute noch nie so viele Sklaven gegeben hat? Es hat noch nie so viele Sklaven gegeben in der Geschichte der Menschheit wie heute, zu diesem Tag. Man schätzt, über 30 Millionen Menschen sind als Sklaven, werden als Sklaven auf dieser Welt ausgebeutet. Und übrigens auch in der Schweiz und auch in Basel. Und es würde mich nicht wundern, wenn es auch in Basel-Land wird stattfinden, unter unserer Nase. Neben dem Coronavirus, wo die Medien dominiert. Und du fragst dich vielleicht, warum funktioniert das so gut? Warum ist das Geschäft so lukrativ? Der Grund ist einfach, weil die Nachfrage unersättlich ist. Nachfrage ist unersättlich. Im Vergleich zum Drogenhandel und Waffenhandel ist Menschenhandel eins von diesen kriminellen Businesses, wo es noch kein Kartell gibt. Warum? Weil die Nachfrage so gross ist. Du gehst einfach 5 Kilometer, 10 Kilometer weiter. Die Nachfrage ist unersättlich. Der Preis geht runter. Die Prostitution ist noch nie so günstig wie heute. Und Aphrodite hat recht, wenn sie sagt, Sex sells. Es verkauft sich wirklich. Und wir glauben das, nicht mehr, aber die Welt glaubt das und ist in der Klaue der Aphrodite. Und es werden Millionen von Menschen verkauft als Sklaven. Und wir als Christen können das nicht tolerieren, weil Jesus ist König und nicht die blöde Aphrodite. Wir als Christen, als Nachfolger von Jesus, sollten ein Statement machen und das Aufheben und den Sieg von Jesus erstens proklamieren und zweitens auch leben und konfrontieren. Und es ist fantastisch, Leute von unserer Kirche im ICF Basel sind bewegt worden von dem Menschenhandel und haben jetzt können organisieren, dass der A Walk for Freedom von A21, das ist aus Australien, eine Organisation, die sich gegen Menschenhandel einsetzt, jetzt am 17.10. in Basel stattfindet. Und ich möchte euch das sagen als Save the Day. Schreibt das in die Kalender, es ist ein Samstag. Das ist ein stiller Protestmarsch durch Basel, wo wir sagen, nicht Aphrodite herrscht, sondern Jesus. Und Menschenhandel ist nicht richtig und das muss an die Öffentlichkeit und so geht es nicht. Schreibt ihr das in die Kalender, ich habe es gemacht. Das wäre fantastisch, wenn wir dort alle wären und könnten ein Statement setzen vom Sieg von Jesus. Okay. Wie hat Jesus die Aphrodite besiegt? Ich meine, wenn man die Auswirkungen von der Aphrodite betrachtet, damals wie auch heute, dann wird schnell deutlich, warum die frühe Kirche sehr polemisiert hat gegen die Aphrodite. Aphrodite ist böse, übel, ist der Teufel in Person eigentlich. Es wird deutlich, oder? Aber die Kirche ist im Umgang mit Sexualität und der Aphrodite oft von zwei Seiten vom Ross runtergefallen. Einerseits ist sie auf dieser Seite so einem ungesunden Dualismus verfallen. Dualismus ist, wenn du irgendwie die Welt von Gott und die Welt vom Mensch und das Körperliche und das Geistliche trennst. Und man hat gesagt, Sex ist nicht von Gott. Sex ist böse, Sex ist dreckig, Sex ist schlecht. Und darum enthaltet sich ein wirklich wahrer Christ auch von Sex und er lebt abstinent. Oder man hat gesagt, wenn du wirklich Christ bist, dann nimm dir Jesus zum Vorbild. Der war Single, also bleib auch Single. Oder? Und nur wenn es nicht anders geht, wenn du deine bösen Triebe nicht unter Kontrolle hast, aber nur im Notfall, dann heirat. Und man hat gesagt, Sex ist dreckig, Sex ist schlecht, Sex ist grusig, darum sparst du auf für deinen Ehemann. Oder deine Ehefrau, oder? Das macht keinen Sinn, oder? Und es ist spannend, weil so eine Sicht wird oft dem Paulus vorgeworfen. Und wir lesen nachher etwas von Paulus und wir merken, das ist Blödsinn. Aber so eine Sicht führt dazu, dass wir in der Kirche als Christen einen verklemmten und einen schambeladenen Umgang und Zugang zu Sex haben. Über Sex reden wir nicht in der Kirche. Sex ist grusig, Sex ist schlecht. Und das Problem ist bei dem, wenn das in der Scham ist, passiert es meistens im Geheimen und ist noch viel ungesunder, als wenn es am Licht wäre. Auf der anderen Seite vom Ross gehen Christen runter, die das sehen, wie die Christen das denken und machen und sagen, ja nein, also wir können doch nicht so einen verklemmten, schambeladenen Umgang zur Sexualität, das kann ja nicht von Gott sein. Und was die Christen machen, sie kapitulieren einfach wieder komplett vor der Aphrodite. Und alles, was sie verlangt, alles, was sie vorschlägt, dem muss man und darf man Folge leisten. Weil ist etwas Gutes. Lust kommt doch von Gott. Das darf man doch ausleben, wie man will, mit wem man will, wo man will. Wo man will, vielleicht nicht, aber wie auch immer. Und die Christen merken nicht, dass sie wieder in so eine pagane Weltsicht zurückverfallen, wo nicht mehr Jesus Herr ist, sondern die blöde Aphrodite, oder? Und wir gehen wieder in so eine pagane, heidnische Weltsicht zurück, wo Aphrodite ihr Unwesen treiben darf. Und beides, der Dualismus mit der Kapitulation von der Aphrodite, sind völlig absurd und dumm. Erstens, zum Dualismus. Sex ist doch nicht schlecht. Sex ist doch nicht böse. Gott hat sich doch Sex ausgedacht. Gott hat doch die Welt gemacht. Wie macht er denn die Welt? Stell dir mal die Frage, wie hat Gott dich gemacht? Weil zwei Menschen Sex haben. Du hockst da, weil zwei Menschen Sex haben. Ich weiß, willst du dir nicht vorstellen, wie es deine Eltern sind oder so. Aber dich gibt es nur, weil zwei Menschen Sex haben. Übrigens, heterosexueller Sex, gell? Dich gibt es nur, weil zwei Menschen Sex haben. Sex ist nicht böse. Sex ist eine Idee von Gott. Gott will, dass wir Sex haben, viel Sex haben, guten Sex haben, erfüllenden Sex haben, die besten Orgasmen haben, die es gibt. Oh, jetzt habe ich verkillt, zu unverblümt geredet über Sex, oder was? Müssen wir mal aufhören mit dem verklemmten, schambeladenen Zugang zu Sex? Das ist von Gott. Wir dürfen dort offen sein und wir sollen dort einen unverblümten Zugang dazu finden, oder? Aber im Angesicht vom Übel, das Aphrodite anrichtet in dieser Welt, können wir als Christen nicht einfach vor ihr kapitulieren. Das ist genauso doof. Jesus ist König und niemand anders. Und Jesus hat dich von den Klauen von der Aphrodite am Kreuz befreit. Und du kannst einen Herrschaftswechsel vorziehen und frei werden von ihr. Jesus hat die Aphrodite besiegt. Und wir hängen das ihr jetzt um. Und das ist kein Zensurbalken für ihre Brüste in der Kirche, oder? Sondern das ist ein Statement. Die dürfen schön bleiben in der Kirche, oder? Ein unverblümter Zugang, aber hat sie... Das sieht komisch aus. Machen wir es so. So, irgendwie so. So ist gut. Ja, genau. Genau. Look, und der Paulus hat ein paar sehr weise Worte gefunden zu diesem Thema. Und ich möchte sie euch vorlesen. Der Paulus wird leider oft missverstanden, bezüglich diesem Thema. Ihm wird oft Weltfremdheit vorgeworfen, Körperfeindlichkeit und eine Frauenfeindlichkeit. Und wir lesen gerade zusammen, das ist absoluter Stuss. Das ist absoluter Stuss. Ich möchte vorlesen, was er an Christen geschrieben hat in Korinth. Korinth war eine lebendige und aufblühende Handelsstadt. Und der Kult um die Aphrodite in Korinth war sehr ausgeprägt. Korinth war die Stadt, wo die Aphrodite völlig verehrt worden ist. Sehr wahrscheinlich hat es im Tempel von der Aphrodite Prostitution gegeben. So Tempelprostitution, so ganz komisches Zeug, religiös, noch irgendwie verpackt. Wahrscheinlich Zwangsprostitution. Das wissen wir nicht, aber man kann sehr wahrscheinlich davon ausgehen, oder? Und der Gang zu Prostituierten war in Korinth üblich. Es war wie der Gang ins Restaurant. Wirklich, das hat mir die Neue Testament-Lehrer erzählt. Haben wir halt gemacht, gehört halt dazu. Und auch unter ein paar Christen war das üblich. Weil Christen haben gesagt, Jesus hat uns doch befreit vom Gesetz. Wir sind doch frei, ich darf doch machen, was ich will mit meinem Körper, mit wem ich will, wenn ich will. Und der Paulus sagt, ihr habt sie verstanden, hören wir zu. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, also euer Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wirkt und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Du gehörst nicht dir selber als Christ, sondern Gott. Ihr seid teuer erkauft. Verherrlicht also Gott mit eurem Leib, mit eurem Körper. Na, der Paulus sagt den Christen, ihr könnt euren Körper, eure Sexualität nicht einfach ausleben, wie ihr wollt. Du gehörst nicht dir selber, du gehörst Jesus. Du kannst dich nicht einfach hingeben einer anderen Person, weil du gehörst Gott. Übrigens, auch die Prostituierte, die du zu ihr gehst, sagt er, gehört nicht dir. Auch wenn du etwas zahlst, gehört sie nicht dir. Jeder Mensch gehört Gott. Das ist eine Menschenwürde, die hier verletzt wird. Das ist ein Verbrechen und eine Sünde gegen den lebendigen Gott. Wenn wir Menschen handeln und Menschen verkaufen. Auf jeden Fall sagt er, wenn Jesus dein Herr ist, gehört alles ihm. Auch deine Sexualität gehört unter seine Herrschaft. Und die Antwort von den Korinther war, ja, also Paulus. Du bist so asexuell, Paulus. Du bist so prüde. Paulus, du bist so weltfremd. Was ist denn jetzt mit meiner Lust und meiner Begierde? Sind die böse? Muss ich die unterdrücken? Muss ich die zurückweisen? Das ist ja mega ungesund, oder? Das haben sie ihm gesagt. Und jetzt sagt der Paulus als Antwort zuerst einmal, hey, im Fall, enthaltsam können leben, ist im Fall gar nicht so schlecht. Und da gebe ich dem Paulus recht. Enthaltsam können leben, sich selber unter Kontrolle zu haben, ist im Fall nicht eine schlechte Eigenschaft. Auch wenn der Aphrodite sagt, das ist falsch. Aber das ist im Fall nicht so schlecht. Eine Frucht vom Heiligen Geist ist übrigens Selbstbeherrschung, oder? Leute fragen mich manchmal, warum soll ich mit dem Sex vor der Ehe warten? Warum? Ich verstand das nicht, das war eine andere Zeit. Wir leben doch heute anders, wir haben Verhütungsmittel und so weiter. Das ist doch komplett anders. Ich verstand nicht, warum ich warten soll mit Sex vor der Ehe. Und ich, unter anderem sage ich den Leuten eigentlich immer, hey, meinst du, dass du in der Ehe immer kannst Sex haben, wenn du willst? Auch dort musst du können warten. Glaubt man sich, ich bin jetzt seit 5,5 Jahren verheiratet, ich weiß, von was ich rede, oder? Du kannst nicht immer Sex haben, wenn du willst. Du musst dich sowieso im Griff haben. Enthaltsamkeit ist keine schlechte Eigenschaft, sondern es ist gut. Darum ist das ein gutes Übungsfeld, vor der Ehe zu warten, weil du musst später sowieso können. Also, Paulus sagt, ich weiß um den Drang nach Sex und wegen dem folgendes. 1. Korinther 2, 7, Vers 2. Wegen der Versuchungen zur Unzucht. Ich weiß, Unzucht als Wort, aber Paulus war als Wort. Mit dem meinte der Aphrodite-Lifestyle, wo Scham, Hass und Krieg und Gewalt auslöst auf der Welt und ganz viel Leid, oder? Wegen der Versuchung zur Unzucht, sagt er, soll jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann haben. Singular, oder? Ich weiß um eure Bedürfnis, ich weiß um euren Drang nach Sex, darum heiratet. Darum geht der Bund von der Ehe miteinander ein. Und habt Sex. Viel, oft, regelmäßig, gut. Und alle Männer sagen jetzt mal Amen, oder? Wegen dem machen wir eine Live-Übertragung ins Babyworld, oder? Wenn meine Frau dort am Arbeiten ist, dass sie das auch hört. Nein, das ist Spaß. Das ist Spaß. Das ist Spaß. Natürlich nicht. Oh, natürlich nicht, oder? Der Paulus sagt, es ist okay zum Single sein, es ist okay, wenn man sich beherrschen kann. Das ist nicht schlecht und das ist sogar gut, oder? Die Aphrodite lügt, das ist nicht eine Bedingung für ein erfülltes Leben. Wegen dem, Vers 8 bis 9. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen. Man sagt, der Paulus ist unverheiratet und vielleicht auch Witwe, oder? Es ist gut für sie, wenn sie so bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, dann kommt's. Sollen sie Pornos schauen, ins Puff gehen, Casual Sex haben, vor der Ehe Sex haben, weil man sich noch nicht definitiv binden will, weil man nicht das Geld für die Hochzeit hat, geschweige denn für ein Kind. Natürlich schreibt das der Paulus nicht, oder das habe ich Ihnen geschrieben. Der Paulus schreibt, wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie was? Heiraten. Heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vom Begehren verzehrt oder verbrannt zu werden. Der Paulus redet von Sexualität wie von einem Feuer. Und ich habe gedacht, ich mache heute ein Feuer auf der Bühne, dass wir das nie mehr vergessen. Weil, schau, Feuer ist etwas Gutes, oder? Feuer ist etwas Schönes. Feuer gibt Wärme im Leben. Feuer gibt so eine gewisse Intimität, eine Gemeinschaft. Feuer gibt Licht. Feuer gibt Licht in der Dunkelheit. Feuer verbindet. Feuer schafft Gemeinschaft. Und ich habe gedacht, ich habe das jetzt nicht mit der Sicherheitsverantwortlichen abgesprochen, aber im Namen von Jesus machen wir jetzt ein Feuer auf der Bühne, oder? Weil, verstehst du, ich habe einfach gedacht, man muss einmal Klartext finden. Wenn ich so Bücher lese zum Menschenhandel, denke ich, wir Christen müssen mal das Blatt vor dem Mund wegnehmen und klare Worte finden zu diesem Thema. Weil es ist so viel Leid auf dieser Welt, was passiert, und wir müssen auch nicht Angst haben. Vielleicht denkst du, du bist so konservativ, Matthias, da vorne. Und ich weiß es und es ist mir egal, okay? Also, ich mache jetzt ein Feuer. Und aber ich meine, du weißt, es geht jetzt wahrscheinlich nicht an, darum habe ich gedacht, Hilfe ein bisschen nachher von der Tankstelle. Ja. Also, du musst nie mehr vergessen. Ich habe gehört, so Dämpfe können sich auch schon entzünden, oder? Aber mal schauen. Warte schnell. Logisch mache ich das nicht, oder? Ich bin nicht blöd. Das war nur Wasser, das ich da drauf gegossen habe. Ah, alle schon Schock. Aber schau, niemand würde mir widersprechen, wenn ich die Eigenschaften von diesem Feuer aufgezählt habe. Es schafft Wärme, Nähe, Intimität, Licht in der Dunkelheit, es schafft Gemeinschaft, es schafft all das Gute. Es ist gut und recht. Aber ein Feuerlecken auf einer Bühne, in einer öffentlichen Veranstaltung mit Benzin, wäre blöd. Warum? Weil der Rahmen nicht stimmt. Weil der Kontext falsch ist. Wenn du ein Feuer gehst, lecken im Wald, das Erste, was du machst, ist der Rahmen lecken. Grenzen setzen. Warum? Weil du weißt, Feuer ist gut, aber Feuer im falschen Kontext ist etwas vom Verheerendsten, was es gibt. Schau auf Australien. Und genauso ist es bei der Sexualität. Sexualität, Sex ist etwas Gutes. Etwas Schönes, etwas, was Wärme gibt, etwas, was Intimität schafft, etwas, was verbindet. Aber Sex im falschen Rahmen, ohne die richtigen Grenzen, ist etwas vom Verheerendsten, was es gibt auf dieser Welt. Schau den Menschenhandel an. Und darum sagt der Paulus, der richtige Rahmen für Sex und Sexualität ist die Ehe. Und genauso wie Feuer nicht falsch ist, ist auch Sex nicht falsch. Kontext ist alles. Jetzt. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ich meine mit dem nicht mit Ehe einfach den Gang zum Standesamt und eine Unterschrift setzen. Weil das allein garantiert dir noch gar nicht, dass du den Bund von der Ehe lebst, wie Gott ihn gedacht hat.
Natürlich gehört das dazu, der Gang zum Standesamt. Aber das heisst noch nicht, dass eine Ehe so ist, wie Gott sich sie gedacht hat. Ich meine mit Ehe eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, wo sich eine treue, eine lebenslange, unzerbrechliche Treue versprechen und von beiden gegenseitig wissen, dass sie nicht mehr sich selber gehören, sondern Gott. Und beide wissen, sie gehören nicht mehr sich selber, sondern dem anderen. Und beide sich gegenseitig dem anderen unterordnen. Schau, wie der Paulus das beschreibt im 1. Korinther 7, Vers 3. Der Frau gegenüber erfülle der Mann seine Pflicht. Er redet über Sex in der Ehe übrigens. Ebenso die Frau dem Mann gegenüber. Was? Pflicht? Was? Pflicht? Wer hat das Recht, in meine Sexualität hineinzureden und zu sagen, wie ich, mit wem ich muss Sex haben? Pflicht? Da wie gerade Aphrodite laut in meinem Ohr. Oder ich darf doch das Leben wie ich. Aber der Paulus sagt, nein, in der Ehe haben Sex oft gut und viel, oder? Regelmäßig. Vers 4. Jetzt kommt's. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Körper, sondern der Mann. Wow, ich hab's gewusst. Paulus, der Frauenfeind. Paulus, der Misogynist. Paulus, dem können wir nicht mehr zuhören. Konservativ, ist ja völlig weltfremd. Und jetzt muss man schauen, was er schreibt. Ebenso verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Im Zeitalter der Antike, wo klar war, dass die Frau und Mann gehört, sind unsere Feministen noch gar nicht gegenüber dem Paulus. Das ist absolut revolutionär, was der Paulus hier schreibt. Aber es ist eine andere Liebe, die Aphrodite propagiert, sondern eine Liebe, die sich dem anderen unterordnet. Nicht einseitig, beide ordnen sich dem anderen unter und lieben sich treu. Und wegen dem schreibt er im Vers 5, entzieht euch einander nicht, es sei denn in gegenseitigem Einverständnis für eine bestimmte Zeit. Amen. Ich habe überzogen, aber ist mir egal. Gut. Ich komme zum Schluss. Können wir als Kirche ein Statement setzen gegenüber dieser Aphrodite? Jesus regiert und niemand anders. Lasst uns einen unverblümten, nicht einen schambeladenen Zugang zur Sexualität haben. Lasst uns offen über das reden, aber lasst uns auch nicht vor ihr kapitulieren. Lasst uns ein Statement setzen, vielleicht mit dem Marsch, der Walk for Freedom in Basel am 19.10. Lasst uns Sorge tragen zu unseren Ehen. Ich weiß, das Leben ist nicht so einfach, wie ich das jetzt gerade dargestellt habe. Natürlich gibt es Zerbruch, natürlich gibt es Fehler. Natürlich erreichen wir das Ideal amigs nicht, aber das heisst ja nicht, dass es nicht das Ideal bleiben darf. Wir müssen Raum schaffen für Zerbruch und Gnade und Erbarmen, ist alles gut. Aber lasst uns den Wert von dieser Treue und von dem Bild von der Ehe das hochhalten und so uns ausrichten auf das. Lasst uns voneinander lernen. Lasst uns Sex haben. Viel Sex haben. Und lernen von der. Kauft ihr ein Buch von der Veronika Schmid, wenn es muss sein. Ich möchte jetzt abschließen mit einer Gebetszeit, wo wir singen. Und die Band kann sonst sich parat machen. Mein letztes Ziel von heute Morgen ist, dass du jetzt das hörst und merkst, hey, ich lebe nicht so oder ich habe nicht so gelebt. Und mein letztes Ziel ist, dass du beschämt wirst durch meine Predigt oder verurteilt wirst. Bei Jesus gibt es keine Scham, bei der Aphrodite gibt es Scham, bei Jesus gibt es keine Scham, aber bei Jesus gibt es auch eine Direktheit und eine Klarheit. Und vielleicht bist du jetzt da und du merkst, du musst umkehren in deinem Leben und du musst wie dich abwenden von etwas und dich zu Jesus hinwenden. Und vielleicht merkst du, wie es sind Entscheidungen dran, die ich fällen muss, wo ich vielleicht meine Sexualität nicht Jesus angegeben habe, sondern eine Aphrodite. Und du kannst das machen, indem du umkehrst. Schau, du kannst sagen, hey, in meinem Leben setze ich jetzt gewisse Rahmenbedingungen ein. Ich fördere mein Leben nicht mit Sachen, die nicht gesund sind, sondern ich hole mir Hilfe, wenn es muss sein. Unverschämt. Ich hole mir Hilfe, wenn es muss sein. Wir sind eine Kirche. Hallo, wir sind. Das ist unser Thema. Sex ist unser Thema. Wir sollten unverblümt über das reden können. Und vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo du mit Gott nochmal festmachst, ich wende mich ab und ich kehre mich zu Jesus zu. Ich möchte jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach beten für gewisse Sachen. Und einfach auch eine Zeit lang ruhig sein und auf Gott hören. Vielleicht merkst du jetzt, du denkst, das Feuer in mir, das brennt, das ist zu stark für Jesus. Oder das, mit dem kann ich nicht umgehen. Ich muss andere Wege finden als mit Jesus, um mit dem umzugehen. Und Jesus sagte, hey, ich habe das im Fall geschaffen, das Feuer. Lad mich in den Bereich von deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass bei dir kein Scham zu gross ist und keine Verehrung zu gross ist für deine Gnade und dass du entschämst und Klarheit bringst und richtungsweisend bist, Jesus. Ich bitte dich für unsere Ehren hier, in unserer Region, in unserer Kirche, dass du Stärke schenkst und Treue schenkst und Liebe schenkst, aber auch, dass wir als Kirche einen Umgang finden können mit Zerbruch, wenn es nicht geklappt hat. Hilf uns in dieser Spannung, in deiner Art und Weise damit umzugehen, Jesus.